Audio Now.
Und hier noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime und Crime Fiction. Beim zweiten Crime Day von Stern Crime und der Verlagsgruppe Penguin Random House erzählen am 20. März im Livestream Kriminalisten und Krimischriftsteller von den dunklen Seiten der Menschen. Dabei sind unter anderem die Bestsellerautoren Charlotte Link und Hakan Nessa sowie die forensische Psychiaterin Nala Zermeh und der ehemalige LKA-Chef Rainer Tschedder und auch die beiden Rechtsmediziner Klaus Püschel und Klaas Buschmann. Mehr Informationen zum Programm und Tickets finden Sie unter www.crimeday.de.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Es waren nur 200 Meter von der Bushaltestelle bis zu ihrem Haus. Auf genau diesem Weg verschwand am 25. September 2006 die damals 14-jährige Berliner Schülerin Georgine Krüger. Und zwar spurlos. Doch obwohl es keine Leiche in diesem Fall gibt, wurde der heute 45-jährige Ali K. im vergangenen Jahr wegen Mordes an Georgine zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich spreche jetzt mit dem Mann, der über all die Jahre nicht locker ließ. Kriminalhauptkommissar Thomas Ruf von der 6. Berliner Mordkommission hielt die Fäden zusammen im Fall Georgine Krüger. Er erzählt uns in einem zweiteiligen Podcast von der aufwendigsten Suche seines Berufslebens und von seinem größten Erfolg. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Stern Crime. Hallo, Herr Ruf.
Hallo.
Als Georgine verschwand, waren Sie zu einer Fortbildung beim Bundeskriminalamt, haben Sie mir erzählt.
Das ist richtig.
Eigentlich wäre der Fall dann doch bei einer Kollegin oder einem Kollegen gelandet. Wie kam es, dass man Sie zurückrief?
Also man hat mich nicht zurückgerufen. Ich konnte meine Fortbildung dort ganz regulär abschließen. Aber man steht natürlich im Austausch mit den Kollegen und hat insofern erfahren, dass in unserer Bereitschaft, die sich um diese Zeit eingestellt hatte, dass wir einen aktuellen Fall übernommen haben. Und dass es sich hierbei um eine erstmals vermissten Sache handelt, die aber aufgrund der Umstände des Verschwindens zumindest nicht haben ausschließen können, dass wir hier das Vorliegen eines Verbrechens haben. Und insofern die Möglichkeit eben bestand, dass da was Schlimmeres passiert ist. Und wir dann sozusagen als Mordkommission auch direkt 2 Tage nach dem Verschwinden, nämlich am Mittwochabend, in diesen Fall eingestiegen sind, die Ermittlungen dann für diesen Fall auch übernommen haben.
Vielleicht fangen wir so ganz, ganz vorne an. Es ist der 25.09.2006.
Ja, genau.
Und Georgine kommt nach der Schule nicht nach Hause.
So ist es. Normalerweise wäre sie an diesem Tag circa gegen 14 Uhr spätestens zu Hause bei ihrer Oma in der Stendaler Straße angekommen, nach ihrer Schule. Und das ist sie an diesem Montag nicht.
Und wann wurde sie als vermisst gemeldet?
Sie wurde durch ihre Mutter noch am gleichen Abend vermisst gemeldet. Die Mutter kam am frühen Abend nach Hause. Ihre Mutter, also die Oma von Georgine, war zu Hause und hat also die ganze Zeit natürlich krampfhaft versucht, ihre Enkelin zu erreichen. Und als die Mutter, Frau Krüger, nach Hause kam, berichtete ihr die Oma, ja, Georgine ist nicht nach Hause gekommen. Und das war sehr ungewöhnlich, weil Georgine sonst ein zuverlässiges Mädchen war, immer pünktlich und noch nie weggerannt. Und jetzt hat die Mutter sofort eins gemacht, dass sie erstmal versucht hat, die ihr bekannten Kontakte ihrer Tochter abzutelefonieren, insbesondere auch den Klassenlehrer, um zu hören, ob es möglicherweise Hinweise gab, wo sich Georgine aufhalten könnte. Aber es konnte ihr in dem Sinne niemand weiterhelfen. So, und der nächste Schritt war, dass sie dann ihren Sohn zu sich bestellt hat, der in Berlin-Neukölln lebt. Der kam dann letztendlich nach Berlin-Moabit und gemeinsam ist man dann zum Polizeiabschnitt gegangen und hat dort erstmal eine Vermisstenanzeige aufgegeben.
Was passiert denn in so einem Fall? Also es ist wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, dass 14- oder 15-jährige Mädchen mal kurzzeitig verschwinden. Wie reagiert die Polizei darauf und was ist das Signal, das wirklich ernst zu nehmen?
Also hier war letztendlich erst einmal, dass es ist kein Kind mehr, es ist eine Jugendliche, aber sie ist jetzt auch noch nicht 16 oder 17, sie ist also gerade 14. Und in so eine Abwägung hinein, da spielen mehrere Faktoren eben eine Rolle, wie die Berliner Polizei dann auch auf sowas reagiert. Man hat hier im Grunde genommen erstmal die Vermisstenanzeige ganz komplett aufgenommen, hat sich die Umstände schildern lassen, hat sich im Grunde genommen eine Beschreibung von Georgine geben lassen, und hat dann also festgestellt, also das ist eben ja außergewöhnlich, und hat sozusagen die Anzeige gleich in das örtliche bezogene Vermisstenkommissariat gegeben, die sozusagen auch gleich am nächsten Morgen in die Ermittlung eingestiegen sind und dort die wichtigsten Kontaktpunkte von Georgine aufgesucht haben, also insbesondere natürlich die Schule, die Klasse, Mitschüler befragt, nochmal die Mutter befragt, nochmal die Oma befragt, um jetzt im Grunde genommen den Ablauf des Wochenendes und auch des Montages jetzt nochmal genau zu rekonstruieren. Und hier lag im Grunde genommen dann auch der Schlüssel dafür, dass letztendlich wir am Mittwoch die Ermittlungen übernommen haben. Und zwar sah der Schlüssel folgendermaßen aus, dass Georgine ja schon von früher Jugend an begeisterte Tänzerin war und einen ganz großen Traum hegte, Schauspielerin oder Model zu werden. Irgendetwas in dieser Branche sollte es auf jeden Fall sein, und dass sie im Grunde genommen ja ihre Familie sehr, sehr lange genervt hat, dass sie doch gerne ein Casting machen möchte. Und das sah man in der Familie jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, oh toll, das müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich machen. Aber Georgine war da ziemlich beharrlich und hat sich dann ein Stück weit eben auch durchgesetzt und hat ein Casting machen können im August 2006 und war jetzt also ganz erpicht darauf, dass sie möglicherweise Angebote bekommt von dieser Castingagentur. Und es sollte tatsächlich so sein, dass sie am Freitag vor ihrem Verschwinden, das war jetzt der 22. September 2006, eine SMS von der Castingagentur bekommen hat, die ihr signalisierte, ob sie in den anstehenden Herbstferien nicht Interesse hätte an einer Serie Türkisch für Anfänger, als Nebendarsteller, ebenfalls als kleine Rolle da vielleicht mitzumachen. Und ja, da war sie natürlich hellauf begeistert und hat eigentlich das ganze Wochenende von nichts anderem mehr gesprochen. Und ihr großes Ziel war eben, am Montag gleich nach der Schule bei dieser Castingagentur sich zu melden, um zuzusagen. Aber der Anruf, der hat nie stattgefunden. Und das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, also es gab jetzt keine offensichtlichen Auseinandersetzungen in der Familie. Georgine war nicht bekannt als sozusagen als Ausreißerin. Es war noch nie vorgekommen. Sie war eigentlich zuverlässig. Ja, sie hatte eigentlich ihr großes Ziel vor Augen und es stellte sich überhaupt kein vernünftiger Grund dar, warum sie diesen Anruf am Montag eben nicht hätte tätigen wollen. Das war eigentlich mit in der Gesamtwertung dieser gesamten Umstände der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, gut, sie kann auch morgen wieder da sein, ja, aber vielleicht ist es eben auch nicht, und je früher, desto besser. Und mit diesem Stand haben wir dann eben am Mittwochabend gesagt, okay, wir müssen momentan auch auf dem Schirm haben, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Und aus dem Grunde haben wir die Ermittlung dann übernommen.
Was für ein Zeitfenster haben Sie denn in einem solchen Fall? Also da muss wahrscheinlich auch ganz viel, ganz schnell gehen.
Genau so ist es. Sie rennen der Lage eigentlich immer hinterher. Das ist das große Problem. Hier war es für uns schon relativ gut, dass also zwischen vermissten Meldung und unserer Übernahme eigentlich relativ wenig Zeit verging, aber es war eben jetzt schon am Mittwochabend. Und natürlich ist das Allerwichtigste, dass man aus den ersten Informationen, die wir im Grunde genommen schon durch die Vorermittlungen zur Verfügung hatten, wussten, dass sie mit Mitschülern nach der Schule, mit dem Bus, so wie immer, bis zur Haltestelle in der Stendaler Straße, Ecke Rathenower Straße gefahren ist, dort den Bus verlassen hat und eigentlich im Begriff war, ihr Zuhause aufzusuchen. Und ja, dass man dann also gesagt hat, okay, wenn sie eigentlich fast zu Hause ist, warum ist sie nicht zu Hause angekommen? Und dann fängt man im Grunde genommen an, sofort ganz intensiv, massiv diesen Bereich ja, mit Öffentlichkeitsarbeit und mit Maßnahmen im Grunde genommen erstmal aufzurütteln und eben Anknüpfungspunkte zu finden, mögliche Anknüpfungspunkte zu finden. Wo ist denn Georgine jetzt hin, nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen war?
Das war also der letzte Moment, wo jemand sie gesehen hat. Sie steigt aus dem Bus aus, an der Haltestelle, an der sie eigentlich immer aussteigt.
Ganz genau.
Und wissen Sie noch, welche Uhrzeit es war?
Das war, konnten wir rekonstruieren anhand der Ermittlungen und der zur Verfügung stehenden Busfahrpläne. Das war genau um 13.50 Uhr.
Und niemand hat gesehen, in welche Richtung sie gegangen ist oder was also passiert ist?
Wir hatten eine grobe Richtung, dass sie halt in Richtung der Kreuzung zurückgegangen ist. Die Bushaltestelle verläuft ja ein Stück weit die Perleberger Straße in Richtung Wedding. Und dass sie dann im Grunde genommen zur dort in Fußgängerampel gelaufen ist, sozusagen im Begriff, sich auf den Weg nach Hause zu machen.
Was fangen Sie denn mit einer solchen Information an? Deutet es darauf hin, dass jemand weiß, dass sie immer dort aussteigt? Also jemand, der auch ihr Umfeld offenbar beobachtet hat? Oder ist das?
Das ist eine Möglichkeit unter vielen. Also für uns war klar, sie ist dort ausgestiegen. Neben dieser Information gab es auch noch eine weitere wichtige Information, die uns zumindest zu diesem Zeitpunkt hat ganz stark davon ausgehen lassen, dass es jetzt Zeugen können sich theoretisch auch irren. Das ist tatsächlich so gewesen, dass sie an diesem Tag, an diesem Montag auch dort ausgestiegen ist, dass wir ihr Handy im Grunde genommen, dass wir dort ein Signal erhalten haben, das Auslog-Signal um 14.06 Uhr hat sich also ihr Handy direkt in der Zelle, wo auch ihr Wohnort ist, aus dem Funknetz ausgelockt. Und das war also, das ist ein objektives Datum, was ein objektiver Fakt, den man neben den subjektiven Eindrücken und den Schilderungen der Zeugen sozusagen werten kann und uns aber darin bestärkt hat, dass sie tatsächlich eben da ausgestiegen ist, aber nie zu Hause angekommen war. Und zwischen Bushaltestelle und ihrem Zuhause in der Stendaler Straße Nummer 8 liegen knapp 200 Meter. Also war für uns klar, innerhalb dieser Distanz oder innerhalb auch dieses Radius der Funkzelle, die beträgt circa in diesem Bereich zwischen 300, 350 Meter, da muss irgendwas gewesen sein. Jedenfalls war sie plötzlich nicht mehr zu sehen.
Was passiert dann in dem Moment?
Wenn wir sozusagen unsere Ermittlungen dann aufnehmen, dann passiert also Folgendes, dass wir eben diese Anknüpfungspunkte suchen, dass wir massiv auch mit Kollegen von der Schutzpolizei in diesen Bereich hineingehen und unser Konzept bestand eben darin, möglichst viel aufnehmen zu können, auch aus den Erfahrungswerten von anderen Fällen, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen gucken, ob wir in diesem Bereich eben insbesondere auch in ihrer Straße möglichst alle zur Verfügung stehenden Häuser dort uns angucken. Also, dass wir dort in die Kellerräume schauen, dass wir in die Dachböden schauen, dass wir in die Hinterhöfe schauen, dass wir so schnell wie möglich versuchen, irgendetwas zu finden, aus dem man schließen könnte, jetzt haben wir den nächsten Anknüpfungspunkt nach Verlassen der Bushaltestelle. Ja.
Also man muss sich vorstellen, da rückt die Polizei an und krempelt diese ganze Straße von rechts nach links.
So
alle Keller, alle Dachböden. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Sie denn zu diesem Zeitpunkt?
Ja, unsere rechtlichen Möglichkeiten sind natürlich eingeschränkt, weil es gibt ja keine konkrete Verdachtslage. Ne? Es ist im Grunde genommen so, dass man hat in Augenscheinnahme vorgenommen. Das heißt, wir gehen natürlich in die Keller, in die Dachböden, wir sprechen dort Hausmeister an oder Hausverwaltung, die Schlüssel haben. Und natürlich mit so einer Situation, dass also ein Mädchen spurlos verschwindet, erfährt man dort auch keine Ablehnung, sondern eigentlich breite Unterstützung und Verständnis, sodass es also in dem Sinne unproblematisch war, dort die ersten Absuchemaßnahmen in dem Sinne durchzuführen. Natürlich ist es nicht möglich, jetzt wahllos in jeden Keller reinzugehen, sondern man kann zum Beispiel eben durch die Kellergänge gehen und kann sozusagen, was man sieht, da kann man reinschauen und kann gucken, ist da irgendwas möglicherweise Auffälliges, aber sie können natürlich nicht reingehen. Das ist also ein wichtiger Punkt auch für die weiteren Ermittlungen, wie sich dann auch später herausstellen sollte. Also das sind im Großen und Ganzen erstmal unsere rechtlichen Möglichkeiten und wir haben das natürlich massiv genutzt, dass wir dort in der gesamten Stendaler Straße und in allen anderen Gebäuden, ich glaube, es waren insgesamt knapp 300 Gebäude, die wir dann mit Hilfe von den Kollegen der Schutzpolizei in dem Sinne in Augenschein genommen haben, Und leider Gottes ohne Erfolg. Das waren aber, das bezog sich jetzt nicht nur auf die Gebäude. Die Absuche hat sich also auch auf den Fritz-Schloss-Park bezogen, ist ganz in der Nähe dort. Wir haben die Wasserwege abgesucht, ist auch in der Nähe ihrer Wohnung. Brachen, in dem Sinne alles, was sich sozusagen anbieten könnte, dass man da möglicherweise etwas findet, was man Georgine zuordnen kann und dass man dann sozusagen einen nächsten Anknüpfungspunkt hat.
Um zu festzustellen, es könnte sich möglicherweise um ein Verbrechen handeln, war dieser nicht erfolgte Anruf, den Sie unter normalen Umständen auf jeden Fall getätigt hätte.
Ja.
Wann kommen Sie denn an den Punkt, wo Sie von einem möglichen Tod des Kindes ausgehen?
Das kann man so genau nicht bestimmen. Also es gibt natürlich Erfahrungswerte, auch letztendlich von Jugendlichen, die weg sind, vermisst sind und aber nach ein oder zwei Wochen auch wieder auftauchen. Ne? Also das kann man nicht so verallgemeinern. Und wir hatten also die ganze Zeit natürlich auch die Hoffnung, dass Georgine wieder auftaucht. Ne? Es hätte also durchaus auch die Möglichkeit bestehen können, dass sie zunächst auch freiwillig mit jemandem mitgeht, aber aus der freiwilligen Situation auch irgendwann eben eine unfreiwillige Situation entsteht. Und sie hätte ja auch einfach gefangen gehalten werden können. Und insofern, man hat dort im Grunde genommen verschiedene Parameter zu beachten. Und man kommt eigentlich nicht, solange man jetzt nicht quasi wirklich einen Leichnam von Georgine gefunden hätte, ist alles offen.
Und wie entwickeln Sie dann Ihre These? Also Sie durchsuchen das ganze Viertel, es gibt viele Hinweise, nichts führt zu irgendwas. Wie geht's dann weiter?
Naja, wir probieren natürlich dran zu bleiben, indem wir dort auch nochmal massiv Plakate geklebt haben. Wir haben in der Öffentlichkeit ein lebensgroßes Plakat hergestellt mit Georgines Original Körpergröße und ihrer zuletzt getragenen Bekleidung, was man ja dann sozusagen ermittelt, was trug sie zuletzt, und haben da also auch nochmal ganz massiv an der Bushaltestelle Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um sozusagen auf diesen Fall auch nochmal aufmerksam zu machen und die Leute auch nochmal zu sensibilisieren, dass sie auch nochmal überlegen, was war an diesem 25. Habe ich vielleicht etwas beobachtet, was wichtig sein könnte? Es wurde eine Belohnung auch ausgelobt, dass man auch Anreize setzt, dass Leute, die irgendetwas beobachtet haben, sich an uns wenden und uns mit Informationen versorgen können.
Wie hoch war die Belohnung?
5.000 Euro.
Hat das zu irgendwas geführt?
Nein.
Hätte eine höhere Summe zu irgendwas geführt?
Erfahrungsgemäß eher nicht. Die Summe an sich ist schon eine gute Summe, würde ich mal sagen, die dort ausgelobt worden ist. Und insofern hätte die Summe das nicht anders beeinflusst.
Mhm. Und Sie waren ja sozusagen in der Bereitschaft. Berlin, muss man sagen, hat mehrere feste Mordkommissionen.
Ja.
Wie wandert denn so ein Fall von der Bereitschaft irgendwann zu Ihnen?
Ja, das ist so, dass man, wenn so ein Fall übernommen wird, wo man im Grunde genommen keinen Anhaltspunkt hat, wer könnte der Täter sein, dass sich dann im Grunde genommen die Kommission ausschließlich mit diesem Fall beschäftigt. Und der Zeitraum, wie lange die Kommission sich mit diesem Fall ausschließlich beschäftigt, der ist variabel. Das hängt ein Stück weit immer auch an dem Fall. Wie geht es in der Ermittlung weiter? Wie viele Ermittlungen sind noch zu tätigen, die man jetzt als alleiniger Sachbearbeiter nicht mehr allein schaffen kann? Ja, und dann ist es so, wenn die ersten Hauptmaßnahmen, die wichtigsten Maßnahmen im Grunde genommen Stück für Stück abgearbeitet sind, dass irgendwann ein Sachbearbeiter benannt wird, der dann sozusagen die weitere Bearbeitung des Falles übernimmt. Das war ich.
Und wann landete der Fall direkt bei Ihnen als Ihre Aufgabe?
Das kann ich Ihnen gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Also es müsste wahrscheinlich irgendwann Ende 2006 gewesen sein. Spätestens ist der Fall dann sozusagen auf meinem Schreibtisch gelandet.
Also so ungefähr 8 Wochen maximal, nachdem sie verschwunden ist.
Man muss dazu auch noch vielleicht erwähnen, dass wir über 400 Haushalte allein in der Stendaler Straße komplett als Hausermittlungen, als Mordkommission in dem Sinne aufgesucht haben, weil uns klar war, ja, wenn sie schon hier ist, dann könnte es ja durchaus sein, dass vielleicht in irgendeiner der Wohnungen Georgine noch aufzufinden ist oder irgendjemand etwas gesehen hat, aber sich vielleicht durch ein Plakat oder auch durch einen Einsatz eines Lautsprecherwagens nicht animieren lässt, dass man aber, wenn man ihn persönlich antrifft und anspricht, dass man dennoch einfach Informationen bekommt. Und uns ging es ja auch darum zu sehen, ja, wie ist denn so die Situation in diesem Kiez, in der Straße? Was können die Menschen uns halt alles berichten? Was können sie zu Georgine sagen? Gibt es möglicherweise Menschen, die sie öfter gesehen haben, die sie vielleicht auch kannten, die uns auch Hinweise geben konnten? Und insofern war für uns klar, wir müssen in dieser Stendaler Straße alle Häuser Trepp auf, Trepp ab, alle Wohnungen letztendlich ansprechen, alle dort lebenden Mieter ansprechen, um Hinweise zu erlangen, möglicherweise.
Was für ein Mädchen war Georgine denn? Was haben Sie über sie rausgefunden?
Ja, also natürlich, Georgine war ein junges Mädchen. Sie war ja eigentlich auffällig ein hübsches Mädchen. Und dadurch, dass sie sich ein Stück weit dieser Modellkarriere verschrieben hatte, war sie auch leger gekleidet. Sie hatte auch im Vorfeld ihres Traumes sich auch eine bestimmte Gangart schon zugelegt. Also sie bewegte sich auffällig und war im Straßenbild in dem Sinne, sie war auffällig. Ansonsten war sie eine ganz normale Jugendliche, die zur Schule ging und in ihrem Traum lebte.
Mit auffällig meinen Sie, dass sie ein extrovertiertes Wesen hatte und sich auf auch eine bestimmte schicke Art, modische Art gekleidet hat. Also dass sie die Blicke auch genossen hat.
Sie hat sich auch in dem Sinne etwas freizügiger, kann man das so titulieren darf, angezogen. Das fand nicht unbedingt den Zuspruch ihrer Eltern. Aber letztendlich hat sie sich da eben auch durchgesetzt.
Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, es steht jedem frei, sich zu kleiden, wie man möchte.
So ist es.
Dadurch leitet sich kein Recht ab, diesen Menschen einen Schaden anzutun.
Natürlich nicht. Ja, ja. Aber das ist halt einfach so durch die Ermittlung auch eben konnte man das herauskristallisieren. Natürlich ist es so, dass man in dieser Phase ja auch sehr intensiv mit der Familie, insbesondere mit ihrer Mutter und mit der Oma im Kontakt steht. Wir haben ja im Grunde genommen so eine Art Doppelfunktionalität zu erfüllen. Wir haben auf der einen Seite unsere Ermittlung zu führen und auf der anderen Seite haben sie jetzt aber auch die Angehörigen, sprich die Mama und auch die Oma, die von jetzt auf gleich realisieren müssen mit ihrer Tochter oder mit ihrer Enkelin, könnte möglicherweise was ganz Schlimmes passiert sein. Und das ist natürlich eine Situation, da kann man nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Und das müssen wir mit auf dem Schirm haben. Und das konnten wir also auch sehr gut handeln, weil wir eine sehr gute Psychologin bei uns direkt in unserem Haus hatten und jetzt auch wieder haben, die uns da extremst gut unterstützt hat. Und eben gerade diese Dinge, wie hält man die Menschen in so einer Situation da im Leben, so kann man es, glaube ich, wirklich am besten ausdrücken, unschätzbare Hilfe geleistet hat. In vielen Kontakten, in vielen Gesprächen. Es ist auch so, und auch das ist eine gewisse zweischneidige Sache. Sie müssen auch ein Stück weit ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert so eine Familie? Was ist in so einer Familie alles vorgefallen? Welche Brüche gibt es in einer Familie? Und sie müssen auch ein Gefühl dafür entwickeln, möglicherweise in der Familie der Grund für das Verschwinden begründet liegen könnte. Auch dem müssen sie natürlich mit dem nötigen Feingefühl, aber sie müssen dem auch nachgehen. Sie können nicht von Anfang an sagen, es wird schon irgendein Fremder gewesen sein.
Konnten Sie das denn relativ schnell ausschließen oder blieb auch ein Verdacht in der Familie in diesem Moment?
Nein, also ein Verdacht blieb niemals in dieser Familie. Wir konnten das im Grunde genommen Stück für Stück, im Grunde genommen mit jedem Gespräch, mit jedem Treffen, was man hatte, konnte man das sichere Gefühl erlangen, dass dort innerhalb der Familie eben kein Grund lag, dass Georgine verschwunden war.
Und wie wichtig ist es, dieses Vertrauen zur Familie aufzubauen und auch zu halten? Und wie gelingt Ihnen das?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung denke ich, das ist extremst wichtig, dieses Vertrauen zu halten und das überhaupt auch erstmal aufzubauen. Das ist denke ich mal, eine wechselseitige Geschichte. Für uns natürlich wichtig, dass die Angehörigen zu uns Vertrauen bekommen und auch halten, um Informationen zu bekommen, insbesondere um eben festzustellen, ja, wie war Georgine? Also wie war sie als Typ? Wie hat sie auf bestimmte Dinge reagiert? Wie gefahrbewusst war Georgine in unvorbereiteten Situationen? War sie hilfsbereit? War sie nicht hilfsbereit? Das sind viele Dinge, die man im Grunde genommen in Ruhe mit den Angehörigen besprechen muss. Das kann man nicht im Grunde genommen mit einer Vernehmung, ist es da nicht getan. Da brauchen sie schon ein Stück weit Zeit und eben auch Vertrauen. Und genauso gut müssen die Angehörigen das Vertrauen haben, dass die Polizei ihr Bestmöglichstes tut, um Gewissheit zu verschaffen und eben auch eigene Brüche in der Familie, eigene Schwierigkeiten im Leben, das auch offen bei der Polizei zu äußern. Das ist auch nicht so einfach für jeden Menschen. Hat hier aber im Großen und Ganzen sehr gut geklappt. Also wir hatten bis zuletzt, eigentlich bis heute, ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit der Familie.
Sie müssen ja sozusagen die Gesamtsituation immer wieder neu bewerten. Also Sie durchkämmen das Viertel, Sie knüpfen engen Kontakt zur Familie, Sie finden heraus, was war das für ein Mädchen, welchen Interessen ist sie möglicherweise nachgegangen, auch ohne dass ihre Eltern es vielleicht mitkriegen. Wie entwickelt sich so ein Fall? In welcher Geschwindigkeit bleibt der so ganz akut oben auf Ihrem Schreibtisch? Es ist wahrscheinlich ja nicht der einzige Fall, den Sie zu bearbeiten haben. Wie kann man diese Intensität beschreiben, wie sozusagen der Fall sich entwickelt bei Ihnen und welche Priorität der auch behält?
Ja, der Fall behält für einen persönlich als Sachbearbeiter immer eine hohe Priorität. Allerdings ist man ja weiter eingebunden letztendlich in die weitere Kommissionsarbeit. Das heißt, wir haben ja immer wieder neue Bereitschaften und es kommen immer wieder neue Fälle hinzu, die auch innerhalb der Kommission abgearbeitet werden müssen. Und man ist jetzt auch nicht letztendlich aus diesem ganzen Ermittlungsgeschehen rausgenommen, nur weil man jetzt gerade diesen Fall auch als Sachbearbeiter bearbeitet. Insofern bietet sich nicht immer die Möglichkeit, ganz kontinuierlich an dem Fall zu arbeiten. Aber mein Chef, der hat mir halt immer, wenn die Möglichkeit bestand, hat er mir immer die Möglichkeit gegeben, wieder an den Fall heranzugehen und immer weiter an dem Fall zu arbeiten. Es gibt auch, man muss auch sagen, es gab ja auch immer wieder Hinweise, die aktuell reingekommen sind, die haben sich nicht daran orientiert, ob wir jetzt gerade Zeit oder nicht hatten, die kamen einfach und die mussten dann dementsprechend bewertet werden und müssen bewertet werden. Und wenn die Hinweise so waren, dass man gesagt hat, das könnte eine interessante Sache sein, dann konnte ich dem auch relativ schnell und unverzüglich nachgehen.
Gehen Sie denn mit, Sie werden natürlich sagen, ja, aber gehen Sie mit dieser Akribie und mit dieser Leidenschaft an jeden Fall ran? Oder hat es auch damit zu tun, dass Sie das Gefühl haben, da könnten wir was finden? Da müssen wir, also das ist ein Fall, wo ich mir erhoffe, das Kind retten zu können.
Ja, jeder Fall ist für uns, die dort arbeiten, bei der Mordkommission, ein Fall, in den wir immer voll investieren. Und als Sachbearbeiter jetzt speziell in dem Fall von Georgine, man möchte dieses Schicksal klären. Also man möchte der Familie eine Gewissheit verschaffen, was mit ihrem Kind passiert ist. Das ist die größte Triebfeder, die einen bewegt, dieses Schicksal irgendwie aufklären zu wollen.
Zu dem Zeitpunkt tauchte ja zum Beispiel auch Natascha Kampusch in den Medien auf. Es sind ja immer wieder so spektakuläre Fälle, die auch über lange Zeit verfolgt werden. Was macht das dann mit Ihnen, wenn irgendwie so ein spektakulärer Fall auftaucht?
Ja, man nimmt es natürlich zur Kenntnis und man merkt auch sofort am Hinweisaufkommen, dass das auch auf die Menschen eine Wirkung erzielt. Auch bei uns gab es zuhauf Hinweise von Menschen, die sich mit übersinnlichen Fähigkeiten versehen und uns damit im Grunde genommen mit Pendelausschlägen, mit Landkartenausschnitten davon überzeugen wollten, dass Georgine dort unbedingt sein müsste. Und natürlich hat so eine Situation wie bei Frau Kampusch auch bei der Mutter von Georgine Hoffnung ausgelöst, dass Georgine eines Tages vielleicht auch wieder vor ihrer Tür steht.
Im Vorgespräch erwähnten Sie eine bemerkenswerte Fotoserie, die Sie möglicherweise auch auf eine Spur gebracht hat oder vielleicht auch nicht.
Genau. Ja, wir haben dort im Grunde genommen aus der Auswertung des Computers ihres Bruders eine Bilderserie, sind wir darauf aufmerksam geworden. Die war sehr auffällig, weil die sich im Grunde genommen abgespielt hat in einem, man nennt es das Berliner Meilenwerk, das ist im Grunde genommen Eldorado für Oldtimer-Besitzer oder solche, die es werden wollen. Wir konnten dann ermitteln, dass letztendlich eine schulische Veranstaltung war. Man hat sich dort im Grunde genommen anhand eines Stadtplans orientieren müssen und die Kinder sollten letztendlich oder die Schüler sollten dorthin laufen und sollten sich dort im Grunde genommen alle wieder treffen. Das hat auch alles einwandfrei geklappt und man muss sich das vorstellen, wer die Örtlichkeit kennt, da stehen also wirklich sehr, sehr viele Oldtimer, auch teilweise sehr hochwertige Autos und das war im Grunde genommen, wie man auch anhand der Fotos dann sehen konnte, das war für Georgine im Grunde genommen der perfekte Hintergrund für ihre Modellkarriere und ja, man hat sie dann also vor etlichen hochwertigen Oldtimern in dem Sinne richtig posieren sehen, wie sie sich dort also in Pose hat auch ablichten lassen und tatsächlich hat sie auch in Autos drin gesessen und daraus entstand natürlich erstmal die Notwendigkeit zu klären, kann man sich da also einfach in so ein Auto reinsetzen und mit wem hat sie da möglicherweise auch Kontakt gehabt? Das sind ja die Überlegung, wenn denn jemand einfach nicht mehr auftaucht und das war ja jetzt schon so ungefähr 2008, so dass also die Wahrscheinlichkeit, dass Georgine plötzlich wieder da ist, natürlich auch immer weiter absinkt und wir uns dachten, naja, vielleicht gibt es irgendwo eine Kontaktebene, die wir eben einfach noch nicht kennen, aber die sich ja irgendwo und irgendwann mal vielleicht ergeben haben könnte.
Das heißt, diese Bilder sind Ihnen erst 2008 untergekommen?
Nee, die sind uns schon natürlich auch früher aufgekommen. Das hat man im Grunde genommen im Rahmen der Priorisierung. Irgendwann musste man sich damit eben auch mal auch beschäftigen und konnte gucken, okay, wir haben die Bilder, wo sind die entstanden? Was war da Gegenstand? Und dann haben wir das eben auch aufgenommen und haben diese komplette Spur ausgearbeitet. Das heißt, wir haben all diese Oldtimer identifiziert, zu welchem Verkaufsladen gehörten sie, welche Personen haben dort im Grunde genommen diese Oldtimer betreut, wer war zu diesem Tag, an diesem Tag dort anwesend, wer nicht, um zu gucken, ja, gab es da möglicherweise so eine Kontaktebene, die Georgine hätte auch ansprechen können. Teure Autos wäre sicherlich eine Sache, wo sie sich gedacht hätte, Mensch, klasse. Und wenn dann jemand gesagt hätte, ja, wir können gerne mal vielleicht auch eine kleine Fahrt miteinander unternehmen. Wer weiß, ob sie nicht ja gesagt hätte und ob das nicht vielleicht auch tatsächlich an dem Montag so hätte passieren können. Und insofern haben wir uns das alles sehr genau angeschaut. Ja, aber leider Gottes hat das alles zu nichts geführt. Wir konnten das alles ausschließen. Wir haben uns den Fachlehrer angeguckt, der letztendlich diesen Ausflug auch mit initiiert hatte. Wir haben nichts unversucht gelassen, um auch in so einer Situation vielleicht eine Spur, eine heiße Spur entwickeln zu können.
Es stellt sich ja auch die Frage des Einsatzes von Spürhunden. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Georgine hatte die Polizei in Berlin noch keine Personenspürhunde. Wahrscheinlich hätte das schnell zu einer Spur führen können. Also, wann kam diese Waffe auf vier Beinen ins Spiel?
Ja, die kam im Grunde genommen für uns 2009, im Spätsommer ungefähr, kam die jetzt für uns ins Spiel. Wir haben erfahren, dass es in Westdeutschland Personenspürhunde, Mantrailer gibt, die also sozusagen Lebendnachsuche nach Personen betreiben können. Das Ganze fußt im Grunde genommen auf der Annahme, dass wir als Menschen minütlich Hautpartikel verlieren. Das können wir nicht beeinflussen, die mit einem klar zuzuordnenden Individualduft versehen sind. Und darauf sind diese Hunde eben abgerichtet und ausgebildet. Und ja, die Berliner Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt solche Hunde nicht. Und insofern haben wir dann 2009 überlegt, macht das noch für uns einen Sinn, so einen Einsatz nochmal zu machen mit privaten Personenspürhunden, Mantrailern, weil natürlich nach der Zeit, also jetzt nach 3 Jahren des Verschwindens, für Lebenssuche schwierig. Ja, und ja, das ist halt eine Abwägungssache, aber unterm Strich hat für uns natürlich immer wieder den Ausschlag gegeben, wir wollen dieses Schicksal aufklären und wir lassen nichts unversucht. Und dann haben wir gesagt, haben uns natürlich mit den Hundeführerinnen ausgetauscht, haben mögliche Erfolgsaussichten diskutiert und sind dann zum Schluss gekommen, wir probieren es einfach. Wir machen es einfach jetzt und schauen, was am Ende rauskommt.
Und die Hunde sind losgelaufen?
Sie sind tatsächlich losgelaufen. Sie sind also.
Wo haben Sie denn angefangen?
Wir haben natürlich klassischerweise angefangen an der Bushaltestelle, wo sie ausgestiegen ist, dass wir Individualduft von Georgine gesichert haben. Das war üblich. Und
also ein Kleidungsstück oder irgend sowas?
Genau, aus einer Haarbürste hatten wir, glaube ich, Individualduft gesichert. Und ja, dann haben wir im Grunde genommen die Auskunft gehabt. Also wenn die Hunde nichts aufnehmen, dann bleiben sie einfach sitzen. Und dann ist der Einsatz im Grunde genommen nach 3 Minuten wieder vorbei. Und wenn sie laufen, dann laufen sie. Sie sind gelaufen. Und sie sind nicht zu knapp gelaufen. Sie sind letztendlich quer durch Berlin gelaufen. Das, ja, das kann man heutzutage schwer. Das ist nicht alles an einem Tag. Das sind im Grunde genommen mehrere Einsätze, die sich über Wochen dann immer verteilt dargestellt haben. Und wir haben auch immer wieder mit den Hunden versetzt, es waren mehrere Hunde, muss man dazu sagen, nicht nur ein Hund, versetzt angesetzt, um zu sehen, letztendlich ist das Anzeigeverhalten soweit auch schlüssig und lässt sich daraus auch wirklich etwas ziehen. Und ja, wir waren alle, die dort mitgelaufen sind, wir hatten alle den Eindruck, wir sind hier richtig gut unterwegs, weil das Anzeigeverhalten der Hunde war sehr eindeutig und im Grunde genommen hat der Leithund uns aus ihrem Wohnbereich hinausgeführt und ja, durch ganz Berlin in Richtung Norden aus der Stadt heraus. Und ja, irgendwann wurde es für uns also immer ländlicher, bis wir dann irgendwann in der Gemeinde Mühlenbeck angekommen sind.
Das sind doch, also jetzt um das sozusagen mal den Nicht-Berlinern klarzumachen, das sind ja etliche Kilometer.
Das sind genau so knapp 30 Kilometer.
Und man muss sich wirklich vorstellen, peu à peu, die Polizei im Schlepptau von Hunden läuft diese, die Hunde im Schlepptau, die Polizei.
Die Hunde nehmen uns im Schlepptau, so ist schon richtig.
Die Hunde nehmen die Polizei im Schlepptau und laufen diese Strecke ab,
genau,
über 30 Kilometer und
richtig,
landen irgendwo in Brandenburg.
Ganz genau. Man läuft teilweise auf befestigten Wegen, teilweise auf Straßen. Die Hunde haben unterschiedliche Anzeigesverhalten. Es geht auch ab und zu mal da auf ein Grundstück und dann geht es aber auch wieder zurück auf die Straße. Da muss man eben auch einfach viel Geduld haben. Aber es war klar, wir sind nirgendwo so richtig am Ende, sondern es geht halt immer weiter.
Und das war auch ein plausibler Weg, den auch ein Mensch möglicherweise hätte gehen können, oder?
Es war für uns von vornherein klar, das ist eigentlich zu lang. Also Georgine hatte kein Auto und wir hatten also auch aus den Ermittlungen gar keine Erkenntnisse dazu, dass sie so weit von zu Hause weg war. Das war für uns schon merkwürdig und wurde uns allerdings aber auch vermittelt, dass man davon ausgehen kann, dass sie in einem Auto gesessen hat oder mit einem Auto transportiert wurde und letztendlich über die in Autos vorhandene Zwangsentlüftung eben die Hautpartikel nach draußen gelangt sind, die letztendlich die Hunde in ihre Suchrichtung gebracht haben.
Und aber
insofern
das
sind wir dem nachgegangen.
In einem Zeitraum von 3 Jahren ist
sportlich.
Sportlich, ja. Genau, nennen wir es so.
Aber Sie müssen, wenn Sie eben nichts haben und die Hunde laufen, dann haben Sie natürlich auch immer die Hoffnung, dass Sie irgendwann eben einfach da landen oder eben einen Treffer haben. Und ja, so sind wir dem im Grunde genommen diese 30 Kilometer gelaufen, bis wir dann im Grunde genommen in Mühlenbeck im Schloss Damsmühle, so nennt sich diese Liegenschaft ganz genau, bis wir dort also angekommen sind. Und wer das kennt, der wird wissen, was ich meine. Das ist im Grunde genommen ein, glaube ich, knapp 30 Hektar großes Gelände mit dem Mühlenbecker See, mit einem alten neobarocken Herrenhaus, mit Waldflächen, mit Freiflächen. Wir sind dort mit den Hunden im Grunde genommen angekommen und die Hunde haben gesagt, so, das war's, wir sind am Ziel. Und wir haben uns umgeguckt und haben uns angesehen und haben gedacht, also wenn nicht hier, wo dann?
Das muss man vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ne? Das war ja auch, also es gibt dort Bunkeranlagen,
genau,
Schießstände.
Genau, das haben wir uns ja im Grunde genommen erst erarbeiten müssen. Also sie kommen im Grunde genommen mit den Hunden, die gehen voraus Und dann kommen wir irgendwo an und wissen im Grunde genommen eigentlich noch gar nicht, wo wir eigentlich sind. So, und dann fingen wir an, uns überhaupt erstmal zu orientieren und es zu erarbeiten. Was ist das überhaupt? Also wir kannten das Schloss Dammsmühle nicht, also ich kannte es jedenfalls nicht. Und so haben wir uns also peu à peu mit dort Jäger, Hausmeistern, alles, was man so auftreiben konnte, Gemeindemitarbeitern, haben wir uns im Grunde genommen ein Bild davon gemacht, was ist da überhaupt? Und ja, haben dann festgestellt, dass dieses Haus in seiner wechselvollen Geschichte zuletzt auch vom Ministerium für Staatssicherheit genutzt wurde und dass dort also unterschiedlichste Bunkeranlagen eingebaut worden sind. Und dass man dann natürlich dachte, naja, also das ist ja, wenn ich vielleicht jemand hier verstecken möchte oder auch endgültig begraben möchte, dann ist das ein perfektes Versteck.
Also das Gefühl, selbst wenn wir hier Georgine nicht finden, irgendwas finden wir hier.
Ja, wir waren natürlich sehr, sehr hoffnungsfroh, dass wir von Georgine etwas finden und haben dann im Grunde genommen auch da das komplette Programm gefahren. Wir haben Leichenspürhunde eingesetzt. Wir haben sämtliche Bunkeranlagen, die sind natürlich mittlerweile dann verschlossen gewesen. Das haben wir alles eröffnen lassen. Wir haben die Hunde dort abseilen lassen, damit sie dort reingehen können. Wir sind selber reingegangen. Wir haben dieses Herrenhaus im Grunde genommen durchkämmt. Das ist dann natürlich schon alles sehr verfallen gewesen. Wir haben eine Wasserabsuche vorgenommen. Wir haben Tauchereinsatz initiiert. Es gibt, glaube ich, nichts, was wir unversucht gelassen haben. Wir haben das BKA mit hinzugezogen. Wir haben dort im Grunde genommen Kriegsgräberfürsorge Mitarbeiter herangezogen, die einen sehr guten Blick haben, wenn die also so eine Peripherie angucken und sagen, hier sind eigentlich sehr viele Bäume, das ist jetzt nicht so optimal zum Buddeln, aber schauen Sie mal hier, das sieht so aus wie eine Einebnung, hier ist freie Fläche, hier würde es sich anbieten, dann hat man dieses gesamte Gebiet im Grunde genommen abgesteckt und Stück für Stück gebuddelt und durchsucht.
Mit dem Ergebnis?
Nichts.
Nichts. Also Sie stehen dann nach 3 Jahren und einer unglaublichen Suche wieder auf einem Nullpunkt. Genau. Gleichzeitig haben Sie ja ganz schön viel aufgewirbelt. Also das sorgt ja sicher für Aufsehen, wenn Sie da mit Hundertschaften anrücken, Hunden, Tauchern, was weiß ich. Führt das dazu, dass es wieder neue Hinweise gibt, dass der Fall wieder in der Öffentlichkeit präsent ist?
Ja, das führt sicherlich ein Stück weit dazu. Man muss hier aber auch noch ergänzen, dass der Fall eigentlich immer irgendwie präsent war. Auch der RBB hat sich da sehr gut im Grunde genommen auch immer wieder eingebracht mit Reportagen, auch wieder mit kleinen Wiederholungen letztendlich der Reportagen, so dass man immer wieder auch nach diesen Ausstrahlungen immer wieder ein Hinweisaufkommen zu verzeichnen hatte, dass die Leute also immer wieder aufmerksam gemacht worden sind. Stimmt ja, da war ja 2006 meine Sache und übrigens, da ist mir noch was eingefallen und sich dann letztendlich gemeldet haben und Hinweise gegeben haben in unterschiedlichster Richtung. Ne? Also da ist alles mit bei.
Es gab dann ja auch einen sogenannten Rückwärts-Trail, also ja. Die Hunde führen Sie auch wieder zurück in die Stadt?
Genau.
Auf einer anderen Strecke wahrscheinlich?
Auf einer anderen Strecke. Da ist es im Grunde genommen von der Suchrichtung sozusagen alles zu zeigen, wo Sie im Grunde genommen Geruch von Georgine irgendwo wahrnehmen. Und genau, das ist dieser Backtrail, den wir dann sozusagen mit den Hunden gelaufen sind, von Dammsmühle im Grunde genommen wieder zurück und der endete dann direkt auf ihrem Schulhof. Und das war dann also auch für uns so eine Situation, dass wir uns im Grunde genommen bestärkt gefühlt hatten. Das kann ja da oben in Dammsmühle nicht so verkehrt sein. Man muss dazu auch sagen, die Hundeführerin und so weiter, die erhalten von uns dazu auch keine Informationen. Also weder zum Umfeld oder auch zum Wesen von Georgine, das ist ihnen alles vorenthalten, sondern sie richten sich im Grunde genommen wirklich daran, was die Hunde eben anzeigen. Man kann leider nicht mit ihnen sprechen, aber wie gesagt, die Situation, dass wir mit den Hunden dann auf ihrem Schulhof standen, das war schon auch beeindruckend und spannend für uns letztendlich.
Wie gehen Sie denn aus so einer Aktion heraus? Also Sie merken, irgendwas ist doch, was man nicht vernachlässigen kann an der ganzen Geschichte, auch wenn es vielleicht nicht erklärbar ist, aber es kommt zu einem Ergebnis, das irgendwie doch bemerkenswert ist. Und dann bleibt aber nichts.
Genau. die Chance ist vorbei, so mhm. muss man es sagen.
Mhm. Wird das dann irgendwann ein Cold Case?
Rein theoretisch könnte es dazu werden, dass man also irgendwann sagt, wir kommen jetzt einfach auch nicht mehr weiter. Es sind jetzt 3 Jahre nach dem Verschwinden sind um. Wir haben viele Hinweise, Spuren letztendlich, die wir bearbeitet haben. Ein paar haben wir ja auch gerade angesprochen. Und es geht nicht so richtig weiter. Also müssen wir das jetzt im Grunde genommen erstmal zurückstellen und gucken, wann wir vielleicht irgendwann mal wieder auch dazu kommen. Aber das ist bei diesem Fall hier letztendlich nie so richtig eingetreten. Ich weiß gar nicht, warum es so war, aber er blieb halt immer bei mir. Es war immer mein Vorgang und es gab auch immer irgendwas zu tun. Es war nie irgendwie, dass man das hatte. Ja, ich habe mich meinetwegen jahrelang nicht mehr drum gekümmert oder so. Natürlich, wenn sie aktuelle Fälle hatten, die sie auch bearbeiten mussten, dann gibt's durchaus schon mal Phasen von mehreren Wochen oder auch Monaten, wo sie im Grunde genommen vielleicht 1-2 Hinweise noch nebenbei bearbeiten können, aber wo sie dann einfach auch nicht mehr zielgerichtet sich irgendwie eine Spur suchen können, irgendwo nochmal einen Ansatz finden können. Das gab es schon. Aber so ein richtiger Cold Case ist es eigentlich nie gewesen.
Es meldet sich dann irgendwann eine Kollegin aus einem anderen Kriminalamtsbereich.
Richtig.
Und es passiert etwas, das erst 7 Jahre später weiterführen wird. Aber vielleicht können Sie uns kurz erzählen, ohne das Ganze zu lüften,
ja,
was eigentlich vorfällt.
Ja, die Kollegin hat sich bei uns gemeldet und hat uns mitgeteilt, dass sie einen Sachverhalt innerhalb ihrer Zuständigkeit zu beurteilen hat. Das lief im Grunde genommen von einer Strafanzeige als Beleidigung. Und ja, diese Beleidigung fand in der Stendaler Straße statt, also genau in der Straße, in der Georgine auch verschwunden war. Und jetzt war dieser Erfassungsgrund, sage ich mal, diese Strafanzeige einer Beleidigung für sich gesehen, war jetzt erstmal noch nicht so, ja, interessant vielleicht. Interessant war aber in dem Zusammenhang schon, dass das im Zusammenhang damit hing, dass diese Beleidigung junge Mädels betraf, die dort in der Straße also gelebt haben. Und dass es dazu eben auch zu diesem Vorgang der Beleidigung einen Tatverdächtigen gab. Und da hat sich die Kollegin an Georgine erinnert und hat uns da informiert. Und dann haben wir geguckt, hat uns den Namen also gesagt von diesem Tatverdächtigen und dann haben wir das natürlich auch mit unseren Hausermittlungen abgeglichen und haben festgestellt, ja, den gibt's da, der wohnt dort und der hat 2006 gesagt, er kennt Georgine nicht, wir wurden ja alle von uns angesprochen, ob sie etwas dazu sagen können. Also insofern erstmal völlig unauffällig. Es hat sich da erstmal gar nichts weiter dran ergeben, aber man hatte mal den Namen gehört.
Und was für Beleidigungen waren das? Was hatte der mit den Mädchen gemacht?
Er hatte im Grunde genommen, ist das nie so richtig aufgeklärt oder konnte es nie so richtig aufgeklärt werden. Die Mädchen hatten ausgesagt, dass er sie gefragt hätte, ob sie möglicherweise schon mal sexuellen Verkehr hatten. Er selber hat es dann aber so dargestellt, dass das eine Verwechslung sein müsste. Er sei von ihnen gefragt worden, was auf Türkisch Ich liebe dich heißt. Das hätte er also im Grunde genommen dann einfach beantwortet. Das Ganze muss ein Missverständnis sein. In der Gesamtwürdigung ist man zu dem Schluss gekommen, also nicht unserer Schluss, sondern auch von der Kollegin, dass das letztendlich noch kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ist. Gleichwohl hat die Kollegin gesagt, ich werde aber mit dem Herrn da auch nochmal Rücksprache halten und hat also auch mit dem auch nochmal gesprochen, hat dem gesagt, also das ist jetzt egal, wie das jetzt auch gelaufen sein mag, aber das ist jetzt nicht die richtige Art. Das machen wir in Zukunft bitte auch nicht mehr. Und bei der Gelegenheit natürlich auch gefragt, ob ihm der Fall Georgine was sagt. Ne? Das lag ja auch auf der Hand. Das hat er aber ja völlig unauffällig im Grunde gesagt, ja, er weiß, dass das Mädchen weg ist, aber mehr kann er dazu auch nicht sagen. Das war so der Punkt.
Also es war eigentlich schon der zweite Kontakt zwischen diesem Herrn und der Polizei in unterschiedlichen Fällen und ohne, dass man ahnen konnte, welche Rolle er später noch spielen wird.
So ist es.
Und er sitzt eigentlich im unmittelbaren Umfeld von Georgines Wohnung.
Genau.
Mitten
5 Häuser sozusagen vor ihrem, in der gleichen Straße.
Also eigentlich wie die Maus vorm Käse.
Ja, ja, so kann man sagen.
Wir sind jetzt im Jahr 2010.
Ja.
Der Fall zieht sich und zieht sich. 2010 wäre Georgine volljährig geworden.
Genau.
Ist das eigentlich ein Punkt, der die Ermittlungen verändern würde, weil Sie ab dem Zeitpunkt ja auch auf eigene Faust sich durch die Gegend bewegen darf und niemand nach ihr suchen muss?
Ja, das hat insofern eine kleine Auswirkung, dass man natürlich im Austausch mit den Angehörigen, insbesondere mit der Mutter, jetzt nochmal so eine gewisse Zäsur hat. Ne? Also das war auch nochmal für die Mutter ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass sie jetzt im Grunde genommen dachte und denken konnte, naja, ich weiß ja nicht, was jetzt tatsächlich passiert ist. Und ihre große Hoffnung war die ganze Zeit, dass Georgine noch am Leben ist. Und sie hat sich das sehnlichst gewünscht, dass Georgine jetzt, wo sie selbst bestimmt machen konnte, was sie wollte, dass sie den Weg zurück zur Mutter findet. Sollte sie tatsächlich eben freiwillig aus dem Leben geschieden sein und das auch geschafft haben, trotz unserer Ermittlungen die ganze Zeit irgendwo unerkannt unterzutauchen, dann wäre es jetzt eigentlich der günstigste Zeitpunkt zu sagen, jetzt bin ich hier, schlag mich tot, es ist dumm gelaufen, aber ich lebe. Ja, ist aber leider Gottes nicht passiert.
2012, da haben Sie mal im Vorgespräch gesagt, da war haarig viel zu tun.
Ja.
Sie hatten also wirklich einen vollen Schreibtisch, viel war los in Berlin.
Ja.
Glaubt denn auch irgendjemand daran, Georgine lebend zu finden?
Naja, also von der kriminalistischen Erfahrung her betrachtet, ist es nach so langer Zeit schon sehr, sehr unwahrscheinlich natürlich. Gleichwohl ist es, man hat immer ein Stück weit Hoffnung, dass man vielleicht irgendwo auch was übersehen hat. Und natürlich, wenn jemand es ganz geschickt anstellt und eben auch irgendwie Glück hat, dann könnte er theoretisch vielleicht auch mit einer anderen Identität leben, ohne dass wir das letztendlich dann auch irgendwann mitbekommen würden. Aber im Grunde genommen war die Hoffnung eine reine Hoffnung. Wir wollten eigentlich sagen, wir möchten dieses Schicksal klären. Und natürlich wäre es toll, wenn sie dann noch leben würde. Aber ja, die Erfahrung sagt eigentlich eher was anderes, dass das eben nicht mehr der Fall war. Gleichwohl, wir hatten eben keinen objektiven Nachweis. Also sprich, es fehlte der Leichnam. Und insofern konnte man sich jetzt nicht hinstellen und konnte sagen, also Georgine wird definitiv nicht mehr am Leben sein. Das konnten sie nicht machen.
Aber wenn sozusagen ihr Schreibtisch sich biegt vor Aufträgen und vor Fällen, wie können Sie das ermöglichen, trotzdem immer wieder diesen Fall Georgine aufzugreifen? Kommt dann nicht irgendwann Ihr Chef und sagt so, jetzt kümmere dich aber mal um das Aktuelle. Also wie können Sie diesen Fall so dicht weiterführen?
Ja, na das ist, naja, man kennt sich eben schon lange Jahre, man arbeitet viele Jahre zusammen und mein Chef, der hat das eigentlich sehr gut immer im Gespür gehabt. Letztendlich, ja, wann sind die anderen Dinge, die jetzt wichtig sind, zu priorisieren? Wann muss der Fall im Grunde genommen ein Stück weit ruhen? Da braucht man sich eigentlich gar nicht groß abzusprechen, sondern das weiß man einfach. Und wenn man die wichtigste priorisierte Arbeit dann erstmal weg hat, dann guckt man sich um und sieht die Aktenordner und weiß, okay, da wartet noch was auf dich und fängt wieder an und guckt wieder, arbeitet sich wieder ran, arbeitet sich wieder rein. Was waren in der Zwischenzeit für Hinweise? Eine Anekdote, die man dann vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal anbringen kann, ist, mein Chef und ich hatten uns dann besprochen und wie wir jetzt weitermachen wollen und dann hatten wir uns vorgestellt, ja, was machen wir jetzt? Was wählen wir uns denn, wenn wir könnten? Ein Lotto gewinnen oder die Aufklärung von Georgine? Wir haben uns für die Aufklärung entschieden.
Dann haben Sie irgendwie auf das richtige Ding gesetzt.
Ja, richtig.
Wir sind jetzt ungefähr im Jahr 2014, 15. Sie gehen immer noch weiter Hinweisen nach.
Genau.
Es führt zu nichts.
Es führt erstmal zu nichts.
Es führt einfach zu nichts und Sie machen weiter.
Richtig. Dazu gehörte zum Beispiel auch so eine Situation, dass wir morgens in den Dienst kommen und ja, man guckt ja dann immer so ein bisschen, wie ist die Tageslage, was ist denn so passiert und sind dann im Grunde genommen am frühen Morgen auf eine Pressemeldung gestoßen, dass also ein Fernschreiben, Pressemeldung, dass also in der Nacht zuvor es in Berlin-Marzahn einen Überfall auf ein junges Mädchen gegeben hat, die im Begriff war, von der S-Bahn nach Hause zu laufen, ist sie also von einem Mann im Grunde genommen überfallen worden. der großen Wert darauf legte, sie also unter Gewalt in sein Auto zu zwängen und zu drängen. Und sie hat sich also nach Kräften offenbar gewehrt. Gleichwohl hätte sie das nicht verhindern können. Gott sei Dank sind dann Unbeteiligte durch den Lärm und durch diesen, ja, durch diese Schreie aufmerksam geworden und sind eingeschritten und konnten also verhindern, dass der Täter dort sein Werk in die Tat umsetzt. Und das Mädchen konnte sich dann also aus der Situation befreien. Der Täter stieg in sein Auto und fuhr weg. Gott sei Dank hatte sich ein aufmerksamer Passant das Kennzeichen gemerkt und man konnte dann in der weiteren Nacheile konnte man denjenigen auch festnehmen. So. Und ja, das steht so in der Pressemeldung und dann denkt man sich, okay, das ist ja so ein Szenario, wenn vielleicht auch nicht ganz naheliegend, dass am helllichten Tage so ein Geschehen 1:1 jetzt in der Stendaler Straße sich hätte abspielen können. Aber man weiß ja nicht, was derjenige vielleicht 2006 für eine andere Masche vielleicht drauf gehabt hätte, um ein Mädchen in sein Auto zu locken.
Wie also, alt war dieses Mädchen? Gab es da irgendwie so ein Beuteschema, was vielleicht passen könnte oder
also,
so?
Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, war das Mädchen 16 Jahre alt. Also das war jetzt nicht ganz fernliegend und insofern auch natürlich für uns und interessant, aber natürlich auch diese Situation, ja, völlig unvermittelt wird das Mädchen überfallen. Es gibt überhaupt keine Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem Opfer. Das Opfer telefoniert im Grunde genommen noch auf dem Weg nach Hause mit ihrer Mutter und die Mutter hört am anderen Ende der Leitung, dass ihre Tochter überfallen wird. Also ein absolutes Horrorszenario für die Mutter in der Situation. Und ja, das Ganze war jetzt von der Tatbestandsmäßigkeit natürlich erstmal schwer zu fassen. Ne? Also derjenige war festgenommen, aber was konkret kann man ihm denn jetzt eigentlich vorwerfen? Und das lief im Grunde genommen erstmal als eine Freiheitsberaubung, als eine versuchte Freiheitsberaubung, die möglicherweise auch ja, einen Sexualhintergrund hätte haben können. Und in dem Sinne war bei uns auch ein Kommissariat im Hause, das LK 134, zunächst mit den Ermittlungen betraut. Und ja, das lag es natürlich nahe, dass man sich mit den Kollegen ausgetauscht hat und gesagt hat, naja, was machen wir als nächstes oder was habt ihr als nächstes vor? Und ja, eine der Standardmaßnahmen ist natürlich dann eine Durchsuchung bei dem Beschuldigten.
Aber dass Sie als Mordkommission da konsultiert werden, ist eigentlich kein Automatismus.
Das ist kein Automatismus. Also das ergab sich aus der Situation. Man
weil
liest
Sie das
etwas,
gelesen haben.
Genau, man liest etwas und man denkt, also da muss man zumindest vielleicht auch mal ein Auge drauf haben und man muss einfach ja dabei sein, um zu gucken, ob aus so einer Situation vielleicht auch für uns was dabei sein könnte.
Aber es gibt jetzt nicht sozusagen den Ablauf, den standardisierten Ablauf, Mädchen, jung, unter 18, mögliches Sexualdelikt. Jetzt gucken wir mal bei den 30 anderen, die wir auch noch suchen. Das läuft nicht automatisch.
Nein, das läuft in der Großstadt nicht automatisch, ist nicht zu leisten.
Also es braucht sozusagen auch diesen gewissen Zufall, dass einer von Ihnen genau das gerade bemerkt und sagt, vielleicht gibt es eine Verbindung zu uns.
Genau, das ist der Punkt, dass man also sensibel ist, dass man eben ja die Morgenlage, dass man so die Falllage letztendlich betrachtet. Also natürlich können wir jetzt nicht die Falllage von ganz Berlin oder von einer Nacht komplett auf dem Schirm haben, aber bei solchen herausragenden Situationen, da ist man natürlich sensibilisiert und es wurde ja auch interessant.
Sie haben den Typen kennengelernt.
Also ich persönlich nicht, das war ein Kollege, aber ich habe letztendlich mit den Kollegen die ersten Maßnahmen vom LK 134 begleitet. Man teilt sich dann im Grunde genommen auf und wir haben dann also als nächstes die Wohnung von dem Betroffenen uns angeschaut und durchsucht und sind dort im Grunde genommen auch auf die Mutter des Betroffenen getroffen und haben mit der den Kontakt aufgenommen, haben ihr die Maßnahme erklärt, haben unsere Maßnahme ihm durchgeführt und es zeigte sich schon bei der Durchsuchung dieser Wohnung, insbesondere des vom Betroffenen genutzten Zimmers, das ist schon irgendwie ein bisschen skurril. Das hatte alles schon so einen ganz eindeutig sexualisierten Hintergrund. Sein gesamtes Zimmer bestand aus vielen Dingen, die also sowas vermuten ließen. Und das machte schon erstmal einen relativ obskuren und komischen Eindruck.
Also es war ein erwachsener Mann, der Wohnung seiner Mutter lebte.
Nee, die Mutter lebte nebenan. Lebte dort mit seiner Lebensgefährtin. Und die Lebensgefährtin war aber zu der Zeit eben nicht da. Und wie man eben natürlich, wenn man mit der Mutter spricht, die auch netterweise mit uns gesprochen hat, das müsste sie ja nicht, weil ihr Familienmitglied ist ja Beschuldigte einer Straftat. Aber sie hat es getan und dann ließ sie noch so nebenbei fallen, ja, wir haben ja auch noch eine Laube. Und da sind wir natürlich auch sofort Laube, interessant, sensibel